minutes left.
Herzlich willkommen zu Folge Nummer 265, liebe Arne.
Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute Kong Strong Wild Power Zero Energy Drink Kokos Waldbeere.
Das schmeckt so ein bisschen wie Hawaii, also durch
das
Kokos.
Das ist so geil. Das ist so geil.
Sehr gut.
Mit Heidelbeeren sind Blaubeeren. Wusstest du das?
Ja.
Steht nämlich vorne drauf Kokos Blaubeere und hinten steht drauf mit Kokos Heidelbeergeschmack.
Ja, das weiß ich, weil das, was ich als Blaubeeren kenne, ist im Supermarkt immer als Heidelbeeren bezeichnet. Deswegen, daher weiß ich, dass das gleiche ist.
Ja, deswegen kann man übrigens auch den Ort Heidelberg kann man auch Blauberg nennen.
32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein, die Vollständigkeit. Das ist gut, das Zeug.
Ja, ich mag es auch. Das ist richtig geil. Ich werde davon auch noch eine Palette kaufen. Das ist nämlich auch billig, weil es ist ein Lidl-Zeug und die Lidl-Drinks, ich glaube, es kostet 30 Cent so eine Dose. Hier 0,33.
Okay. Und dann kriegst du 25 Cent Pfand wieder.
Also nur 4-5 Cent. Ja, super.
Ein bisschen teurer als der Lidl-Drink ist ja das, was die NASA und SpaceX gestern gemacht haben. Hast du das gesehen?
Natürlich. Und es war total geil.
Die haben ja Donnerstag versucht, eine Rakete ins Weltall zu schießen. Es hat nicht geklappt, weil wegen Wetter. Mhm. Ich glaube, da war eine zu hohe elektrische Ladung in der Luft hauptsächlich. Das war, glaube ich, das Hauptproblem.
Wegen Gewitter oder so, ne?
Gewitterwarnung, genau. Und gestern am Samstag haben sie das Ganze nochmal wiederholt. Da hatten sie nochmal ein Launch Window und theoretisch wäre heute noch ein Launch Window gewesen. Sie sind mit die Mission nennt sich Demo 2. Das ist der zweite Demonstrationsflug von dem neuen Raumschiff, was SpaceX gebaut hat, dem Crew Dragon. Genau. Was weißt du denn darüber? Über das Raumschiff.
Ich fange vielleicht tatsächlich noch ein bisschen weiter vorne an. Ich habe am Donnerstag mitgekriegt, zufällig, dass da irgendwie jetzt ein neues Raumschiff in die Luft geschossen wird und wusste gar nicht, was los ist. Dann habe ich geguckt, bei Phoenix wird das im echten Fernseher übertragen. Da habe ich Phoenix angemacht. Die haben ein bisschen geredet, hatten da auch irgendeinen alten Astronauten noch zu Gast. Und dann wurde es halt wieder abgebrochen und ich dachte mir, ja gut, okay. Und dann habe ich mir am Samstag den Stream aber von SpaceX auf YouTube angeguckt direkt. Das fühlte sich irgendwie echter an als deutsche Leute, die über Amerikaner reden. War natürlich auch deutlich patriotischer. Es hieß immer American Soil und American People und so.
USA! USA!
Ja, genau. Und es hat mir besser gefallen. Also diese amerikanische Übertragung gefiel mir tatsächlich besser. Ich würde das nächste Mal auch wieder so machen. Was weiß ich darüber? Also, wir haben ja über die letzten Jahre hinweg mitgekriegt, irgendwann kam eine Meldung, NASA macht keine bemannten Weltraumflüge mehr. Das ist, glaube ich, 2011 passiert.
Genau, nach dem Absturz des Space Shuttles.
Siehst du, das habe ich nicht mitgekriegt. Können wir vielleicht später nochmal drüber reden. Und dann hat SpaceX aber angefangen, Dinge zu machen. Und dann sind ganz viele Meldungen bekannt geworden von hier, dieser Versuch von SpaceX hat schon wieder nicht funktioniert und da schon wieder eine Rakete explodiert. Und dann gab es aber so einen Zeitpunkt, da hat es knack gemacht und dann hat das halt jedes Mal funktioniert. Und das war dann der Moment, wo die, glaube ich, angefangen haben, auch die ISS mit Kram zu beliefern. Und zwar mit einer Rakete, dem Falcon 9. Das ist ein Wunderwerk der Technik, weil die nämlich einfach wieder zurückkommt. Das heißt, die schießt die Leute aus der Erdatmosphäre raus, also die Sachen und seit gestern dann auch die Leute, und landet dann wieder auf dem Pad, was netterweise heißt, Of course I still love you. Und das ist halt gestern wieder passiert und die Falcon heißt halt Falcon 9, diese große, lange Rakete und die Kapsel, die da vorne drauf saß, mit noch so ein bisschen Antrieb dran, die hieß, glaube ich, Crew Dragon. Mhm. Mehr weiß ich nicht. Ich weiß noch ein bisschen mehr. Moment, man kann irgendwie, das ist wie so ein Kombi, man kann da verschiedene Sitze ein- und ausbauen und man kann auch mehr Transportfläche und mehr Ladefläche oder mehr Leute mitnehmen.
Genau, also das Raumschiff, das ist eigentlich eine Abwandlung, also das ursprüngliche Ding heißt Dragon von SpaceX. Damit sind die schon ein paar Mal zur ISS geflogen und haben da Material hingebracht. Mhm. Das Ding kann von alleine, quasi von alleine fliegen, und war halt als Transportgerät gedacht. Und das wurde jetzt quasi erweitert und man kann bis zu 7 Sitze dort einbauen. Die NASA betreibt es mit 4 Sitzen. Jetzt bei diesem Start waren 2 Sitze eingebaut. Die Sitze sind tatsächlich auch, jeder Sitz wird speziell für den Piloten, der da drin sitzt, hergestellt. Also die sind quasi super custom-made. Mhm. Aber das ist jetzt auch nichts, was die Kosten nach oben treibt, weil
das ist ja mit den Anzügen sowieso so, oder nicht?
Genau, und die bauen ja auch, keine Ahnung, wenn sie 10 Sitze bauen, sind die sowieso alle custom-made und dann können sie die auch anpassen, ne? Also die haben ja jetzt nicht wie bei einem Auto ein Lager von 20.000 Sitzen rumliegen. Dann wäre das ein bisschen mit custom-made ein bisschen zu teuer. Genau. Was SpaceX mit der Falcon macht, das hast du schon richtig zusammengefasst, die landen das Ding halt wieder. Das machen die nicht aus Spaß, sondern das machen die halt, um Kosten zu reduzieren, weil sie das halt wiederverwenden können. Das können sie bei dem Falcon tatsächlich gar nicht so gut. Also die können nur einen Teil wiederverwenden. Ziel ist es aber tatsächlich, das Ganze ist immer noch so ein bisschen, ich will nicht sagen Erprobung, weil die benutzen das ja auch schon kommerziell und im Einsatz. Aber sie probieren damit halt aus, das Ding wieder zu verwenden aus dem Weltall. Die wollen mit dem Teil zum Mond fliegen und halt von dort aus wieder losstarten. Dazu müssen sie halt landen können und das Ding wieder, theoretisch auch, können sie es auch wieder, oder das Nachfolgemodell können sie dann auch wieder auftanken unterwegs und können halt dann halt vom Mond wieder starten. Also die probieren, was sie jetzt halt mit dem Falcon 9 machen, ist tatsächlich so ein bisschen ausprobieren für halt das Nächste. Und deswegen probieren sie halt aus, das Ding zu landen. Theoretisch, die haben da genug Geld, die könnten das auch theoretisch ins Wasser fallen lassen oder verglühen lassen. Das bräuchten sie eigentlich nicht, aber sie wollen halt landen, damit sie sehen können, dass sie halt in zukünftigen Missionen halt auch auf einem Planeten landen können damit. Ja. Das ist ganz cool. Deswegen machen sie auch beim Wiedereintritt der Rakete, also der ersten Stufe, dem unteren Teil von der Rakete, das, was man sieht, was brennt, wenn das Ding abhebt vom Fußboden.
Ja.
Wenn das wieder eintritt, zünden sie nochmal in der oberen Atmosphäre oder kurz vor der Atmosphäre an, weil die dann ungefähr so eine Atmosphärendichte hat wie auf dem Mars. Damit können sie sehen, wie sich das Ding verhält, wenn sie damit auf dem Mars landen würden. Also die starten das Ding einmal in der oberen Atmosphäre, weil da die Dichte ungefähr ist wie die Mars-Atmosphäre. Und dann können sie sehen, wie das Teil reagiert.
Mhm.
Und wenn es halt im Wasser landet und kaputt geht, ist es halt nicht so wichtig, ist es halt nicht so schlimm, aber sie können halt daraus lernen, zu landen. Und das machen sie ganz gut inzwischen. Auch mit dem Schiff. Die haben ja so ein Drohnenschiff, was dann hinfährt und was dann so ein bisschen die Rakete mit auffängt, also was quasi unter die Rakete fährt, wenn das Ding landet.
Mhm.
Und das Drohnenschiff, das heißt, of course I still love you.
Genau.
Das ist so süß ein bisschen, finde ich. Das ist ganz lustig. Während das Falcon, Dragon, das ist ja so ein bisschen mit Evil brutal. Und dann, of course I still love you.
Ja. Ich fand das ganz witzig, dass die Übertragung, also es gab quasi von allem gestern einen Livestream aus der Kapsel und von dem Start und von der Landung von dem Falcon und so, außer den tatsächlichen Momenten, wo alles explodieren könnte. Da haben sie den Livestream kurz abgeschaltet, also beispielsweise als das Falcon 9 Raketending wieder gelandet ist. In den paar Sekunden, wo das tatsächlich gelandet ist, da haben sie das abgeschaltet.
Glaubst du, das war Absicht?
Ja, das war Absicht. Also es wurde in dem Stream gesagt, dass das Absicht war. Und auch als von dem Crew Dragon dann der Antriebsteil abgestoßen wurde, das haben sie auch abgeschaltet, da den Stream.
Das war die zweite Stufe.
Die zweite Stufe, genau.
Von der Rakete, genau. Das war noch nicht Teil des Crew Dragon, das ist die zweite Stufe von der Falcon.
Ach so, okay. Jedenfalls haben sie da auch kurz den Stream geplant abgeschaltet. Und ich nehme mal an, dass sie ihn nicht wieder angeschaltet hätten, wenn da tatsächlich irgendwas total schief gegangen wäre. Einfach damit nicht Millionen von Kindern auf der Welt sehen, wie Leute kaputt gehen.
Ja.
Und das fand ich ganz, ganz clever. Es fühlte sich aber komisch an, weil dieses Landepad zu sehen, of course I still love you, und dann ist der Stream weg und zack, ist der Stream wieder da und dann steht da die Rakete. So, es hätte halt auch eine Archivaufnahme sein können. Aber ich glaube denen das mal.
Ja, ich glaub denen das auch. Naja, und jetzt fließt es halt ein bisschen um die Erde rum und heute Nachmittag deutscher Zeit, also Sonntagnachmittag, wird die Crew Dragon an die ISS andocken. Das ist auch ein sehr lustiges Manöver, also lustiges Manöver. Die Crew da drin, da es ja das Ganze so ein Demo-Flug ist, also ein Erprobungsflug, testen sie halt aus, wie sie das Ganze, das Raumschiff manuell steuern können. Also auch wenn es theoretisch oder auch praktisch automatisch an die ISS fliegen und andocken kann, wollen sie halt so ein bisschen ausprobieren, wie sie das manuell steuern. Aber halt auch, um zu testen, was ist in einem Notfall. Wenn tatsächlich mal das Automatische ausfällt, kann die Crew das dann bedienen. Und dafür ist halt dieser Flug gedacht. Deswegen heißt es halt Demonstrationsflug.
Ja. Spannend finde ich, dass sie da tatsächlich Touchscreens als Steuerung haben. Mhm. Weil mein erster Gedanke war, oh, Touchscreens, wenn der Strom ausfällt, funktioniert es doch nicht mehr. Ja, wenn der Strom ausfällt, funktioniert da gar nichts mehr.
Genau.
Deswegen ist es auch egal, ob sie dann noch ein Touchscreen haben oder nicht. Und witzig fand ich auch das Bild von der 1968er Mondlandung aus der Kapsel. Das sah tatsächlich sehr, sehr ähnlich aus. Und ein Fenster oben, die Monitore und die Schaltflächen. Und die sitzen alle nebeneinander. Also das ist ein super Beispiel von Form follows Function. Also das ist einfach der sinnvollste Ort für all diese Dinge. Fand ich cool.
Ja, was ich noch sagen wollte, es gibt für die Stocking-Manöver gibt es einen Simulator, da kann man ein bisschen rumspielen, dann kann man selber so tun, als ob man andockt. Ich habe es versucht, ich bin leider gecrashed. Also ich bin gegen die ISS gestoßen und dann ist sie halt weggeflogen oder hat nicht geklappt. Aber ich habe es auch nur einmal ganz kurz versucht. Ich war nah dran, ich hätte es fast geschafft tatsächlich.
Sag mal, hast du nicht Raumschiff, Weltraum, Menschen und so, hast du das nicht studiert?
Genau, ich habe Raumschiff, Weltraum, Menschen studiert, ja.
Das habe ich mir doch gedacht. Ja, denkst du manchmal, eigentlich würde ich gerne lieber in den Weltraum fliegen oder Leuten dabei helfen, in den Weltraum zu fliegen?
Ja, also besonders, wenn man sowas sieht. Also Raumfahrt ist häufig langweilig, ne? Also du sitzt halt, machst halt genau das Gleiche wie ich. Sitzt halt am Computer, berechnest irgendwas, designst vielleicht irgendwelche Teile, probierst die im Labor aus, also haben bist da jahrelang mit irgendwelchen Sachen theoretisch beschäftigt und hast vielleicht so ein paar Teile, die du zusammenbasteln kannst und ausprobieren kannst auf dem Schreibtisch oder im Labor. Das ist eigentlich relativ langweilig, finde ich. Aber dann der Moment, wenn du weißt, okay, das Teil, was ich jetzt hier gebaut habe, das hebt jetzt ab und fliegt ins Weltall, ne? Oder du bist dafür verantwortlich, dass irgendwelche Astronauten da fliegen. Und das ist natürlich noch richtig krasser, weil dann halt Menschenleben dabei sind. Ne? Oder halt das Allerkrasseste, wenn du selber ins Weltall fliegst. Das ist schon cool. Also meine Diplomarbeit tatsächlich ist ins Weltall geflogen. Hab meine Diplomarbeit beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt gemacht, war dort für einen Sternsensor hatte so ein Teilprojekt eines Sternsensors. Sternsensor ist so eine Kamera, die guckt sich den Himmel an im Weltall, findet dann weiße Punkte, vergleicht das dann mit einer Datenbank und sagt, ah ja, hier diese fünf weißen Punkte, die so weit auseinander sind, kenne ich, dann bin ich wohl in der und der Position. Da ist noch ein bisschen mehr als eine Kamera dran, da sind noch Lagesensoren und sowas dabei, aber so in der Art funktioniert das. Und das war halt meine Diplomarbeit oder ein Teil davon war meine Diplomarbeit und die ist tatsächlich ins Weltall geflogen, das war ganz cool.
Ja, cool.
Und ja, also immer wenn ich sowas sehe, dann wäre es natürlich richtig geil. Also ich hatte tatsächlich auch, hätte ich fast eine Doktorandenstelle angenommen, wo ich mich mit Raumfahrttriebwerken beschäftigt hätte. Das wären dann also von Ariane-Endstufen bis hin zu kleinen Thrustern, die halt Satelliten so ein bisschen auf die Bahn, in der Bahnkorrektur machen oder sowas. Also da hätte ich fast eine Doktorarbeit zugemacht oder so. Aber habe ich dann nicht. Ich habe mich dann ja dann für die kommerzielle Luftfahrt entschieden. Was auch Spaß macht, ne? Und ist halt aber noch was anderes, ne? Also ja. Touristenbomber zu managen, dass die gebaut werden oder Sachen, die halt ins Weltall fliegen, kann man so nicht vergleichen.
Ich habe bei dem Start gestern gedacht, wie schön das doch wäre, wenn das die Menschheit zusammenbringen würde. Also dadurch, dass jetzt irgendwie alle auf diesen Monitor geguckt haben, alle, die sich dafür interessiert haben und gesehen haben, dass es funktioniert hat und so, und dass es irgendwie was außerhalb der Erde gibt, habe ich irgendwie gedacht, okay, vielleicht gibt's Hoffnung für die Menschheit, dass die sich irgendwie zusammenreißen und sich nicht gegenseitig abmurksen und sondern einfach zusammenarbeiten, um auch den Rest des Universums zu erkunden oder wie auch immer so. Das wäre einfach viel schöner als das, was momentan alles passiert. Und möglicherweise rettet ja die Menschheit dann auch irgendwann nochmal den Planeten, bevor sie selber drauf geht. So ein bisschen Star Trek-Gedanken, also jedenfalls Star Trek pre-Star Trek 11-Gedanken.
Ja, und der Gedanke, der steckt ja auch in der ISS. Das war ja nach der Space Lab von den Amerikanern war es, glaube ich, und nach der Mir von den Russen, als die beide quasi zu Ende waren, haben sie ja extra zusammengearbeitet und die ISS gebaut. Und da gibt es ja auch ein deutsches Modul drin, wo ich tatsächlich schon in dem Engineering Model drin war. Also wenn man Raumfahrt ein Objekt baut fürs Weltall, auch wahrscheinlich in anderen Objekten, gibt es halt immer zwei Versionen. Es gibt einmal das, was tatsächlich fliegt, und einmal eine 1:1 Kopie, das ist das Engineering Model, mit dem man halt auf der Erde arbeitet, weil man möchte das eigentlich, was eigentlich fliegt, ja nicht beschädigen aus Versehen. Aber man möchte halt genauso mit dem arbeiten, wie mit dem, was fliegt. Und da gibt es halt von dem Columbus-Modul, was in Bremen gebaut wurde, ein Engineering Model, das ist tatsächlich nochmal gespiegelt. Also denn, das haben sie, ich glaube jedenfalls, oder es war ein anderes Modell. Auf jeden Fall war ich da in einem Modell, Columbus-Modul, was halt halt gespiegelt ist und konnte halt da quasi drinstehen und konnte sehen, wie groß das alles ist und was. Das war ganz cool, ganz interessant. Mhm. Ja. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall ist es halt, Raumfahrt ist halt cool. Und die ISS, dadurch, dass da halt so viele Nationen zusammenarbeiten, ist es halt auch cool.
Ja, finde ich auch.
Und dann, wenn man vor allem, wenn man irgendwie Geschichten hört von Astronauten, da war einer auch gestern im Stream, der gesagt hat, okay, hier, er als Amerikaner hat an dem mit dem deutschen Modul gearbeitet und hat so einen Arm da bedient. Hinterher waren die dann bei den Russen, haben dort gegessen und dann war da halt ein Russe, ein Deutscher, ein Italiener, zwei Amerikaner und alle friedlich und glücklich zusammen. Und das ist halt das, was wichtig ist. Und wenn wir alle Nationen zusammenarbeiten und gut miteinander auskommen, dann können wir auch sowas wie eine ISS machen. Dann können wir halt einfach in 400 Kilometern Höhe innerhalb von 90 Minuten um die Welt fliegen und dabei Experimente machen, die dann auch das Leben auf der Erde nachher wieder verbessern.
Ja, Leben auf der Erde ist ein super Stichwort. Es ist jetzt gerade die Tage ein Bild durch die Medien gegangen von einem Polizisten, der auf dem Kopf oder Hals eines dunkelhäutigen Menschen kniet, neben seinem Polizeiwagen. Dieser Mensch ist gestorben und es ist eine furchtbare Tragödie. George Floyd hat er geheißen. Mhm. Und er hätte nicht sterben müssen.
Nee, also die Geschichte, wie es wohl dazu gekommen ist, der George Floyd wollte wohl einkaufen in einem Geschäft mit einem 20-Dollar-Schein bezahlen und der Besitzer des Ladens meinte wohl, der Schein wäre gefälscht und hat die Polizei gerufen. Dann ist das irgendwie eskaliert und der George Floyd, obwohl er sich ruhig verhalten hat, wurde halt von der Polizei zu Boden gedrückt und der Polizist hat dann auf seinem Hals gekniet. Der George Floyd hat die ganze Zeit gesagt, I can't breathe, also ich kriege keine Luft mehr und ist dann gestorben. Mhm. Oder wurde ermordet.
Ja.
Ja, es ist eine sehr, 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 sehr schlimme Geschichte. Was Trump irgendwie zu irgendwelchen Tweets veranlasst hat, dass dann gab es Riots in Minnesota, das Ganze ist in Minneapolis passiert. Ja. Dann gab es halt Ausschreitungen und Demonstrationen und dann hat Trump gesagt, wenn ihr anfangt zu looten, was heißt denn looten? Zu plündern. Zu plündern, dann wird angefangen zu schießen, was irgendwie so ein Zitat ist von so ein rassistisches Zitat, was halt von anderen Leuten benutzt wurde. Der Tweet wurde von Leuten geflaggt, dass der zu Gewalt aufruft, unter anderem auch von mir. Dann hat Twitter den Tweet mit einem Hinweis versehen, hat ihn nicht gelöscht, was sie bei anderen Leuten machen würden, Und den normalen Leuten würden sie halt auch den Account sperren. Das haben sie bei Trump nicht gemacht. Kann ich auch nachvollziehen, weil das geschichtlich vielleicht relevant ist, wenn Trump was macht, auch wenn es schrecklich ist. Mhm. Dann hab ich eine E-Mail bekommen, dass der Tweet okay ist und keine Gesetze verstößt. Zu dem Zeitpunkt war der aber tatsächlich schon gesperrt. Dann habe ich eine Nachricht bekommen von Associated Press, von einem Reporter, und von Reuters, von einem Reporter. Die wollten die Geschichte von mir haben, wie ich da halt den Tweet gemeldet habe und die deutschen Twitter-Leute gesagt haben, ist alles in Ordnung. Dann wurde halt auch natürlich von klassischen Medien berichtet von diesen Aufständen.
Moment. Du hattest ja aber gar keine Geschichte zu erzählen, richtig?
Ich habe die Geschichte halt erzählt. Ich habe den Tweet gemeldet, dann wurde der Tweet gesperrt, dann hat Twitter mir gesagt, alles in Ordnung.
Okay.
Ja. Mit dem Tweet. Kein Grund, den zu sperren. Also, sie haben dort verschiedene Standards rangesetzt an diesen Tweet und das ist halt ein bisschen doof, finde ich. Also, ne? Aber dann wurde auch noch ein CNN-Team live vor der Kamera verhaftet. Total bekloppt. Obwohl die nichts gemacht haben und sich als Presse ausgewiesen haben. Also da geht gerade richtig durcheinander. Und jetzt hat wohl letzte Nacht die National Guard ist da eingemarschiert noch. Irgendwie. In Dallas gibt's Ausschreitungen und in Minneapolis und noch ein paar anderen Städten natürlich auch.
Ja, ich habe ein Video gesehen von einer Frau aus Minneapolis, die auf ihrem Grundstück steht und da Polizisten vorbeilaufen sieht. Und die Polizisten brüllen rum, alle sollen reingehen. Und in dem Moment, wo sie das nicht sofort befolgt, wird auf sie geschossen von diesen Polizisten. Das ist schon absurd.
Ja, eine andere Reporterin wurde live mit etwas, was aussieht wie so eine Markiererpistole vom Paintball beschossen. Erst hieß es, das waren wohl irgendwelche Pfefferkugeln drin, so die dann aufplatzen und dich dann halt mit Pfefferspray oder sowas beschmieren. Dann hieß es Gummigeschoss, also ich weiß nicht, was da drin war, aber die wurde halt auch beschossen. Und eine andere Frau, die wurde ins Gesicht geschossen von einem Polizisten, auch mit so einem Gummigeschoss oder sowas, während sie irgendwie einkaufen war und hatte ihre Einkäufe dabei. Also da ist richtig, richtig Chaos gerade.
Wo in den USA sowieso richtig Chaos ist, weil da Corona extrem krasse Zahlen hat. Die haben, glaube ich, über 1,7 Millionen Infizierte inzwischen. Und wo in den USA sowieso Chaos ist, weil da der dämlichste Mensch, den man sich für so eine Rolle vorstellen kann, an der Macht ist.
Ja.
Lass uns doch zu was Schönerem kommen.
Genau. Ich habe letztens, ich habe so ein bisschen das Problem, jetzt bin ich ja so viel zu Hause und dann muss man sich ja auch um das Essen kümmern. Also sonst gehe ich halt in die Kantine und da kriege ich halt was zu essen. Und jetzt muss ich mich halt selber drum kümmern und irgendwie zweimal am Tag überlegen, was ich denn essen könnte.
Und jetzt hast du Lieferdienste für dich entdeckt.
Genau, und zwar Lieferdienste, wo man selber kochen kann.
Genau,
ich habe mir HelloFresh, da habe ich so einen Gutscheincode bekommen, den wollte ich mal ausprobieren. Man bekommt dort einmal in der Woche eine Kiste mit 3 bis 5 Gerichten drin. Also kann man sich auf der Webseite konfigurieren und je nachdem, wie viel man nimmt, ist halt teurer. Ne? Und für wie viele Personen auch. Ich habe das jetzt für 2 Personen. Ich glaube doch, das ist das Minimum. Und dann haben wir 3 Gerichte bekommen. Die mit Anleitungen, was man dann, ja, die man dann halt kochen kann. Und fast allen Zutaten dabei. Also so Salz, Pfeffer, Öl und sowas sollte man zu Hause haben. Genau. Und das ist eigentlich ganz nett. Also von der Idee her finde ich das halt super, weil du halt du kannst halt in der Woche vorher, kannst du halt zusammenklicken, was du halt haben möchtest in der Woche, oder auch 2 Wochen vorher kannst du es hinklicken und dann kriegst du es halt geliefert. Und dann hast du halt die Sachen da und kannst halt kochen. Du musst halt nicht zum Supermarkt gehen, du musst dir halt keine Gedanken machen, was könnte ich denn jetzt mal kochen, sondern du hast eine Auswahl von einem Menü. Da sind Sachen vorausgewählt. Also wenn du nichts auswählst, kriegst du einfach 3 vorausgewählte Sachen. Aber du kannst halt auch sagen, nee, hier, das mit Brokkoli will ich nicht, aber dafür will ich hier, keine Ahnung, das Gulasch oder den Burger haben, ne?
Ja.
Es gibt ein paar Sachen, die sind ein bisschen teurer. Also wenn da irgendwie so ein Premium-Gericht ist, dann muss man halt vielleicht ein bisschen, kostet halt nochmal eben 2 Euro extra oder 5 Euro extra oder sowas. Aber generell ist es ganz cool. Also die Gerichte sind dann so irgendwie in 6 Schritten oder 8 Schritten oder sowas aufgezeichnet. Da wurde halt gesagt, was du machen sollst. Du sollst halt irgendwie Kartoffeln waschen und dann kochen für 20 Minuten und keine Ahnung, Zwiebeln schneiden und dann musst du die Zwiebeln anbraten. Also halt kochen. Und aber du musst ja halt musst halt nicht einkaufen gehen. Das ist halt ganz cool.
Ja.
Was nicht so cool ist. Also ich habe das halt sehr, sehr genau mir angeguckt. Dann in dem ersten Gericht war, ich sollte halt Wasser kochen, im Wasserkocher heiß machen,
ja.
Dann reichlich Wasser. Dann stand da drin, ich sollte einen Topf nehmen mit kaltem Wasser, Kartoffeln schneiden, schälen und da reintun und dann sollte ich die Kartoffeln kochen. Da stand aber, also wenn ich dem Rezept hundertprozentig gefolgt wäre, hätte ich halt hinterher eine Kanne mit gekochtem Wasser immer noch rumstehen gehabt, nachdem ich aufgegessen habe, weil die wurde halt nie wieder verwendet.
Ja.
Mir ist klar, dass man das Wasser, wo man die Kartoffeln reinlegt, nach dem Schneiden oder nach dem Schälen, wieder abgießt und dann das heiße Wasser reinmacht, damit das schneller losgeht, das Kochen.
Ja.
Ne? Aber dieser Schritt wurde halt in dem Rezept nicht erwähnt. Und für jemanden, der halt noch nie Kartoffeln gekocht hat, für den ist es vielleicht nicht so ersichtlich.
Ja, ja.
Dann gleich in dem ersten Rezept, da brauchte man ein Ei. Das stand nicht das war nicht in der Packung dabei, in der Lieferung.
Mhm.
Und ich tatsächlich esse keine Eier, so normal. Also mal in einem Kuchen drin oder sowas, kein Problem. Aber ich würde mir jetzt nie irgendwie ein Spiegelei oder sowas machen. Deswegen hätte ich eigentlich keine Eier zu Hause. Und wenn ich das ganze Ding jetzt in meiner alten Wohnung in der Hafen City, wo ich alleine gewohnt habe, bekommen hätte, hätte ich halt irgendwie um 8 Uhr abends da gestanden, hätte mir das Essen kochen wollen und hätte dann gesagt, ja scheiße, jetzt habe ich die Kartoffeln geschnitten, alles fertig. Aber das Ei habe ich gar nicht. Dann wäre das quasi hinfällig gewesen.
Ja.
Zum Glück, meine Frau, die isst gerne so gekochte Eier und deswegen haben wir welche da. Ne? Aber das fand ich ein bisschen doof, dass da nicht irgendwie ein großer Hinweis ist, dass man noch ein Ei dazu kaufen muss. Da ist ein kleiner Hinweis, also da ist noch eine Zutatenliste drauf, wovon einige Sachen grau gedruckt sind, die man halt zusätzlich braucht. Aber das ist halt nur so ganz klein irgendwo in der Ecke. Da steht nicht irgendwie, Achtung, bevor du jetzt hier anfängst, guck mal nach, dass du noch ein Ei hast.
Ja.
Das muss man vielleicht wissen. Und ich bin so von der Qualität der Sachen nicht so hundertprozentig überzeugt. Sie waren schon alle okay, ne? Aber da waren jetzt einige Gemüsesachen, wo ich gedacht habe, okay, das hätte ich jetzt vielleicht nicht gekauft, weil hier sind schon irgendwie drei welke Blätter dran. Ist natürlich okay, weil so drei welke Blätter kann man auch wegtun und dann wird nämlich das Gemüse nicht weggeschmissen. Wenn ich jetzt im Supermarkt nur das schönste Gemüse kaufe, dann wird halt das mit den welken Blättern irgendwann landet im Müll. Also generell ist das schon okay. Viele Sachen, die waren auch leider so in kleinen Plastikdingern eingepackt. Also irgendwie Petersilie kam dann in so einem kleinen Plastikbeutel hinterher zum Rupfen und zum Schneiden. Das weiß nicht, war ein bisschen viel Plastik dabei, fand ich auch.
Ja, sind ja die Gerichte, also man offensichtlich kommt ja wöchentlich so eine Box. Mhm. Sind denn die Gerichte auch darauf ausgelegt, dass manche Sachen sich einfach keine Woche halten? Also wenn ich jetzt beispielsweise, die Box kommt dienstags und ich will aber gerne am Wochenende und Montag meinen Kram kochen, sind die Sachen, die da drin sind, dann schon alle hin?
Erstmal kannst du den Liefertag kannst du selber bestimmen, an welchem kommen soll. Also wenn du weißt, du möchtest am Wochenende kochen lieber als an der Woche, dann würde ich mir die Sachen eher Donnerstag oder Freitag kommen lassen.
Ja.
Und auf den Rezepten unten steht drauf, an welchem Tag man es kochen soll nach der Lieferung. Also wir hatten jetzt zwei Rezepte, die waren irgendwie Tag 1 bis 5, also kannst du an jedem Tag kochen.
Mhm.
Und ein Rezept, das war halt an Tag 1 bis 2. Das hatte Hackfleisch dabei, ne? Deswegen sollte man das früh verarbeiten.
Ja. Ja, gibt's Sinn.
Genau.
Also das steht ganz cool
auf den Rezepten unten mit drauf. Aber auch halt relativ klein. Das muss man halt auch schon wissen, dass es da steht, glaube ich. Und dass man da hingucken sollte.
Ich sehe jetzt gerade auf der Webseite, man kann auch für Thermomix geeignete Rezepte kriegen.
Ja, haben wir nicht. Also wir haben so ein Thermomix-Dings hier stehen, aber ich habe das Ding noch nicht benutzt und ich werde es auch nicht benutzen, glaube ich.
Ich habe mir jetzt gerade ein Monsieur Cuisine Plus von Lidl gekauft, was ich
genau das benutze. Haben wir
hier. Da erzähle ich irgendwann anders mal drüber.
Das Ding haben wir hier.
Ja, nee, ihr habt noch die Connect-Variante, da ist so ein großes Touchplay-Display drauf. Ja. Meiner ist die noch einfachere Variante, wo man einfach ein paar Knöpfe drücken muss und ein paar Räder drehen.
Okay.
Aber im Grunde machen die ja sowieso alles das Gleiche. Die können mixen und erhitzen.
Ja, kann ich auch am Topf machen.
Kann ich auch mit dem Messer erhitzen.
Ja, easy. Genau. Muss man schnell genug.
Die spannendste Frage, würdest du das jetzt empfehlen?
Also wenn man einen Gutschein hat, kann man es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich finde, es ist sehr entspannend, dass du dir halt keine Gedanken machen musst und schon alles da hast und trotzdem frisch kochen kannst und frische Sachen hast. Also das Konzept finde ich sehr gut. Ich glaube, der Preis ist ein bisschen zu hoch. Also ich glaube, ich weiß es jetzt tatsächlich nicht hundertprozentig, weil ich halt so Gutscheine hatte. Aber das wird irgendwie so um 40 € für drei Gerichte ab zwei Personen, also für 6 Portionen kosten, was jetzt auch nicht super teuer ist. Aber wenn ich in den Supermarkt gehe, kann ich das günstiger bekommen. Also wenn man einen Gutschein hat, dann lohnt es sich sicherlich, das mal auszuprobieren.
Ja, also hier steht auf der Webseite, der teuerste Preis pro Portion sind 5,83 €, wenn man das für 2 Leute bei 3 Gerichten pro Woche macht. Versand 5 €.
Genau.
Und mit Gutschein ist es dann alles ein bisschen günstiger. Und wenn man mehr Portionen, also mehr Personen nimmt, wird es günstiger. Und wenn man mehr Gerichte nimmt, wird es auch ein bisschen günstiger. Mit dem Gutschein ist es dann wirr, aber letztlich ist es mit dem Gutschein wahrscheinlich bezahlbar.
Genau, und man kann auch tatsächlich jetzt einen Gutscheincode bei uns auf der Webseite bekommen, weil ich kann halt in so einen Gutscheincode erstellen bei mir in meinem Profil und dann kriegt die Person, die den benutzt, 20 € Rabatt und ich bekomme tatsächlich auch 20 €. Mhm. Könnt ihr gerne mal ausprobieren. Manchmal findet man im Internet auch Gutscheincodes, die mehr Rabatt bringen. Also irgendwie 30 € Rabatt oder sowas. Aber die kann ich jetzt nicht verlinken, weil die sind dann halt vielleicht abgelaufen und sowas. Aber ja. Den Gutscheincode, den ich da habe, wo ihr 20 € und ich 20 € bekommt, könnt ihr gerne ausprobieren. Ich wurde dann noch von jemand anders hingewiesen auf eine App, die heißt Captain Cook. KPTN Cook. Cook wie kochen. Mhm. Die ist quasi so ähnlich. Bis auf, dass man die Sachen selber kaufen muss.
Aha.
Okay, vielleicht ist es ein bisschen anders. Also man bekommt irgendwie 3 bis 4 Rezepte jeden Tag dazu zur Auswahl. Also als Inspiration quasi, ne? Und die Rezepte sind halt auch, es ist jetzt besser als das, was man bei Worst of Chefkoch findet.
Oh, warte mal, ich erinnere mich an diese App. Die hat der Basti schon mal empfohlen irgendwann und hat bemängelt damals, dass man sich die Rezepte nicht speichern kann.
Die Rezepte kann man sich jetzt speichern.
Oder dass also, man, wenn man irgendwas anderes macht, dass man dann seinen Rezeptstand nicht mehr wiederfindet oder so. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war.
Das weiß ich. Also was man hier machen kann, ist, man kann die Rezepte halt aufrufen. Man kann sehen, für wie viele Personen, also einstellen, für wie viele Personen man das haben möchte. Und man kann sich diese Rezepte in dieser App speichern.
Okay.
Und dann hat man als habe ich gekocht, will ich kochen und ja, so eine Sammlung mit allem. Und dann kannst du halt damit in den Supermarkt gehen, kannst sogar auch sagen, welche Zutaten du zu Hause hast und dann kriegst du auch sogar eine Einkaufsliste fertig gemacht, mit der du in den Supermarkt gehen kannst. Oh, was die App nicht macht, ist, ich benutze die App Bring als Einkaufsliste und ich benutze Paprika als Rezeptmanager. Und ich kann halt nicht diese Einkaufsliste in Bring übertragen und ich kann auch nicht das Rezept in Paprika übertragen, in meinen Rezeptmanager. Mhm. Sondern die Sachen sind halt in dieser App gefangen quasi.
Ja.
Man kann sie natürlich abtippen, aber das ist ja auch nicht so wirklich toll.
Ja. Aber ich glaube, dass das große Problem beim Kochen ist, jedenfalls bei mir, Mangel an Einfallsreichtum. Also genau. Ich habe einfach keine Idee, was ich kochen will.
Genau, dafür ist diese App ganz cool. Man kann natürlich auch auf Chefkoch gehen und da hier auf Zufallsrezept klicken, aber dann kriegst du halt irgendwie Nudeln mit Ketchup als Vorschlag oder sowas, ne? Und das ist halt doof. Und das sind jetzt halt ausgesuchte Rezepte, die halt auch nach Schwierigkeit sortiert sind oder wo halt dabei steht, wie schwer das ist und wie lange das dauert. Das finde ich eigentlich ganz, ganz cool gemacht. Mhm. Also diese Captain Cook, die werde ich noch mal ein bisschen weiter ausprobieren. Wir bekommen jetzt tatsächlich nächste Woche noch mal so eine zweite Lieferung von dem HelloFresh. Und danach muss ich mal gucken, ob ich das weitermache. Also ich habe dann die Lieferung darauf habe ich erstmal pausiert, weil ich muss mir mal Gedanken machen, ob ich das jetzt weiter haben möchte oder nicht.
Ja.
Also das kann man jetzt vielleicht auch an einer Kiste nicht unbedingt hundertprozentig beurteilen. Ich finde die Idee, finde ich generell gut.
Ja, finde ich auch gut.
Ja. Und ich habe tatsächlich, also den Gutscheincode auf der Webseite, den verlinken wir. Und ich kann noch einer Person kann ich noch eine Kiste gratis geben. Also ich konnte drei Personen eine Kiste gratis geben.
Ja, okay, ich nehme sie.
Okay, wunderbar. Und dann müssen wir das mal ausprobieren. Also ich weiß nicht, was dann damit danach zusammenhängt, ob man dann auch wieder darauf aufpassen muss, dass man da nicht gleich eine zweite bekommt. Also gleich mal gucken, dass man die zweite Lieferung dann storniert.
Ja.
Muss man mal gucken. So.
Noch mehr App.
Noch mehr App, genau. Die Corona-Warn-App für Deutschland, die ja von SAP und der Telekom gebaut werden wird. Da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Mhm. Der ist jetzt der Source Code veröffentlicht. Kann man sich auf GitHub angucken, für die Leute, die das interessiert. Die iOS-Version ist in Swift geschrieben. Relativ einfach oder relativ klar. Keine irgendwie komischen React-Frameworks oder sowas, sondern pures Swift. Es gibt von dem Roddy, der bei Freakshow ab und zu dabei ist, von dem gibt es schon so eine Analyse von der Codebasis. Kurze Zusammenfassung, kann man so machen, ist okay. Mhm. Die Analyse verlinken wir mal. Ja, ich bin mal gespannt, wann das kommt. Soll jetzt im Juni erscheinen, irgendwann die App.
Ja, okay.
Andere Länder, also die Schweiz, die haben schon eine App. Oder auf jeden Fall in der Beta-Phase. Also da ist die sind schon einen Schritt weiter.
Ich habe das Gefühl, wenn die App denn dann irgendwann kommt, ist das Thema auch durch.
Ja, ich glaube nicht. Also ich glaube, es wird nochmal so eine zweite Welle geben, wenn alle denken, das Thema wäre durch. Und dann ist es, glaube ich, ganz hilfreich, diese App zu haben.
Ja, ich bin ja gespannt, wie das tatsächlich wird in unserem täglichen Leben, wenn es nirgendwann einen Impfstoff gibt und nirgendwann eine offizielle Aussage, so Corona, jetzt sind irgendwie alle angesteckt gewesen, jetzt brauchen wir den ganzen Kram nicht mehr zu machen, den wir jetzt momentan als Sicherheitsmaßnahme haben. Also ich glaube, dass wir beispielsweise mit diesen Abstandsregelungen noch sehr, sehr lange zu tun haben. Und mit sehr lange meine ich mehrere Jahre. Die Masken verschwinden vielleicht wieder. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Das könnte dann auch der Moment sein, wo die zweite Welle kommt, weil dann stecken sich plötzlich wieder alle Leute an. Und diese Treffensregelung, also wie viele Leute trifft und Großveranstaltungen und so, das wird, glaube ich, auch noch eine ganze Weile dauern, bis das wieder einsteigt.
Ja, ich glaube, das Treffen, das wird schon eher wieder entspannt werden. Und die Abstandsregeln, die werden ja tatsächlich auch nicht so hundertprozentig eingehalten. Also wenn man
die werden überhaupt nicht eingehalten, das ist furchtbar.
Jedenfalls nicht, wenn du irgendwie am Wochenende über durch die Schanze läufst oder so. Also das ist ein bisschen krass, wie viele Leute da rumsitzen. Wir sind zum Glück die meiste Zeit zu Hause, gehen vielleicht mal spazieren oder sowas, aber ist halt so.
Ich finde es auch krass, wie viele Leute einfach offensichtlich unfähig sind, so eine Maske vernünftig zu tragen. Ich war nämlich, das hätte ich mal bei Events erzählen sollen. Ich war nämlich im Heidepark und habe da, also der Heidepark hat aufgemacht jetzt am Montag wieder. Und da kann man als Jahreskartenbesitzer sich ein Einlassticket kaufen. Das kostet 1 Euro pro reingelassener Person, was laut AGBs, die wir unterschrieben haben, zu dieser Jahreskarte nicht okay ist. Vor allen Dingen, weil das auch Leute zahlen müssen, die als Leute noch gar nicht gelten, weil sie zum Beispiel erst ein halbes Jahr alt sind. Mhm. Aber der Heidepark macht das jetzt so und ich bin gespannt, was daraus wird. Also die haben da keine nette Presse für bekommen. Und wir waren also im Heidepark. Die dürfen, glaube ich, 10.000 Leute reinlassen und haben jetzt 2.500 Leute reingelassen über den ganzen Tag hinweg. Es fühlte sich trotzdem...
Mit dürfen 10.000, das ist der Normalbetrieb oder ist das auch Corona-Betrieb?
Ach, du stellst also jetzt Fragen.
Ich ignoriere die Frage.
Ich glaube tatsächlich, sie haben mehr Leute im Normalbetrieb noch als die 10.000. Und dürften jetzt 10.000 reinlassen, machen das aber erstmal nicht, weil sie erstmal gucken, wie sie mit ihren, also es war jetzt der erste Wochenendtag gestern, der Samstag, seit dieser Saison quasi. Normalerweise beginnt die Saison im Heidepark irgendwie im Ende März und jetzt eben Anfang, Ende Mai erst. Und dann eben mit diesen vielen Auflagen, also beispielsweise die Schlangen waren fast alle so gestaltet, dass man 1,5 Meter Abstand halten musste, jedenfalls nach vorne. Ne? Wer im Heidepark und in jedem einzelnen Freizeitpark schon mal war, der weiß, dass man sich da quasi in Serpentinen mit einem Abstand von 40 Zentimetern zu seinem Nachbarn steht. Nur nach vorne, die anderthalb Meter, die waren dann halt eingezeichnet. Zur Seite halt nicht, aber der Virus entwickelt sich ja zum Glück auch nur nach vorne. Und die Leute, die da die Fahrgeschäfte bedienen, die haben tatsächlich relativ viele Dinge desinfiziert nach jeder Fahrt. Allerdings nur an den Fahrgeräten selber. Und natürlich nicht an den Absperrungen, wo jeder Mensch vorher jeden Handgriff irgendwie angefasst hat. So. Also das war offensichtlich, die hatten irgendwelche Auflagen zu erfüllen, das haben sie auch gemacht. Aber dass das viel bringt, glaube ich nicht. Also gerade dieses Desinfizieren ist, glaube ich, völliger Käse. Das ist einfach totaler Quatsch, wenn du nur die Hälfte desinfizierst und nicht alles, nämlich die ganzen Warteschlangen eben nicht, und sondern nur die Fahrgeräte. Aber gut, es fühlte sich trotzdem relativ lange an, weil viele von den Fahrgeschäften auch mit weniger Personen fahren durften. Das heißt beispielsweise in der Krake, da sind 6 Sitze nebeneinander und 3 Reihen von Sitzen. Da durfte in jeder Reihe nur eine Gruppe von Personen fahren. Oder 2 Einzelpersonen, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, in jeder Fahrt ist halt über die Hälfte der Plätze locker leer geblieben. Manchmal eben auch 2/3 oder so. Und das führte dazu, dass die Warteschlangen, obwohl viel weniger Leute drin standen, genauso langsam abgearbeitet worden sind, als wenn sie einfach die 1,5 Meter Abstand nicht gehabt hätten. Und das ist natürlich für so einen Heideparkbetrieb auch total fies, weil es halt einfach trotzdem ewig lange dauert, obwohl viel weniger Leute da sind und die natürlich dann auch weniger Einnahmen haben. Mhm. Ja, also diese Einlasstickets, die sind beschränkt in der Anzahl. Das heißt, wir waren um 10 Uhr da, haben uns ein Ticket für diese Uhrzeit besorgt. Das haben viele andere natürlich auch gemacht, weil es sich wenig lohnt, später zu kommen, wenn man sowieso irgendwie das Ticket bezahlt für den Tag. Und interessanterweise haben sie die Tickets für Jahreskartenbesitzer eingeschränkt, aber nicht für Vollpreiszahler. Und das ist natürlich nicht in Ordnung eigentlich. Das ist so ein bisschen so wie Ärzte, die nur Privatpatienten nehmen. Vor allem, weil wir Jahreskartenzahler sie jetzt über die letzten Monate gerettet haben, weil wir denen ja quasi das Geld für das ganze Jahr schon jetzt gegeben haben. Und das ist, das fühlt sich halt so ein bisschen schlecht an, ehrlich gesagt. Ansonsten war das im Heidepark sehr nett. Also ich freue mich, dass ich wieder dahin kann. Es fühlte sich ein bisschen komisch an. Meine Lieblingsrides durfte ich nicht machen. Zum Beispiel den Ghostbusters Ride, weil das in einem geschlossenen Raum war und die da offensichtlich irgendwelche Auflagen nicht erfüllen konnten und deswegen musste das ganze Ding geschlossen bleiben. Einige von den Läden waren nicht offen und ein paar andere Sachen auch nicht, aber viele von den Fahrgeschäften waren auch offen.
Colossus war geschlossen, hat es mal gesagt.
Genau, Colossus war mal geschlossen, aber es lief jetzt doch. Hatte dann aber trotzdem irgendwie eine Warteschlangenzeit von 45 Minuten bis 60 Minuten, habe ich irgendwann mal gesehen.
Und das, obwohl so wenig Leute da waren.
Genau, was natürlich auch daran liegt, dass die einfach mit viel weniger Leuten fahren durften. Und das ist einfach, ja, ne, dann weiß ich auch nicht. Interessanterweise, der Fluch der Dämonen, der hat ein anderes Layout. Da sitzen immer, also das ist quasi ein Wingcoaster, also ein Flügel.
Man sitzt quasi neben der Strecke.
Und das heißt, man hat 2 Sitze links und rechts von der Bahn. Und ich glaube 3, 4, 5, 6 hintereinander. Das heißt, da können 24 Leute mitfliegen oder so. Und es sitzen immer nur 2 in unmittelbarer Nähe. Das heißt, auch wenn da die Leute einzeln fahren und Abstand halten müssen, können sie trotzdem noch 12 Leute mitnehmen. Und deswegen war das ganz gut besucht und hat dann auch einen relativ hohen Durchsatz gehabt, während eben die anderen Fahrgeschäfte, wo du sehr viel enger sitzt, das nicht hatten. Mhm. War cool, also ich kann es immer noch empfehlen, Heidepark ist eine tolle Sache, ich gehe da sehr gerne hin und mache das dieses Jahr bestimmt noch ein paar Dutzend Mal.
Ja, wir waren ja, als wir da waren letztes Jahr, da war eine Achterbahn, konnten wir nicht mitfahren, die, wo man so katapultiert wird. Desert Race oder so hieß sie?
Genau, Desert Race hat auch immer Schwierigkeiten.
War die offen?
Also. Die war offen, aber hatte auch schon wieder Schwierigkeiten, als ich da vorbeiging. Also die fällt immer hitzebedingt aus. Ich glaube, die funktioniert bei Temperaturen über 3 Grad nicht mehr.
Okay. Weil, also, sonst gibt es ja im Heidepark dieses Jahr, glaube ich, keine neuen Achterbahnen, ne?
Also ja, für mich, nee, nicht für mich, wirklich.
Für mich wäre dann der einzige Grund, in Heide Park zu fahren, Desert Race zu fahren. Ja. Damit ich die, weil ich die halt noch nicht gefahren bin.
Ja. Also es machen ja die anderen auch genauso viel Spaß. Von daher ist es trotzdem sinnvoll, da hinzufahren, wenn man Achterbahn-Fan ist. Bin ich halt nicht. Ne? Desert Race bin ich gefahren, weil da gibt es keine Höhen. Höhen sind halt für mich nicht so gut geeignet. Aber ansonsten, es gibt keine große neue Achterbahn dieses Jahr. Es gibt im Peppa Pig Land gibt's einen neuen Turm, einen Aussichtsturm, Ballonfahrt-Ding, so.
Aber Peppa Pig war dieses Schwein, ne?
Genau, das ist das Schwein mit der komischen Augenphysik. Ja. Genau, so viel zum Heidepark.
Ja, nächstes Mal, ich glaube, nächstes Jahr mal, oder vielleicht, also vielleicht nicht nächstes Mal, aber da müssen wir dieses Jahr auch nochmal wieder zusammen hin.
Können wir gerne machen. Ich kann dich auch mitnehmen, weil ich habe ja Geburtstag gehabt und ich darf meine Geburtstagsfeier da feiern. Dann zahlt jeder meiner Mitbringgäste weniger.
Okay. Und das ist egal, wie lange das nach deinem Geburtstag war?
Nee, ist es nicht. In Wirklichkeit habe ich, glaube ich, bezahlt bis Ende Mai. Aber weil der jetzt so spät aufgemacht hat, verlängert sich das. Genauso wie unsere Jahreskarte übrigens. Also die verlängert sich auch um mindestens 2 Monate. Wir haben die beim Dungeon gekauft. Das heißt, solange das Dungeon geschlossen ist, und das wird es noch eine Weile sein, weil es ein geschlossener Raum ist, wird es verlängert. Momentan steht es bei 3 Monaten Verlängerung. Mhm. Und ich glaube, der Heidepark hat für die Zeit, wo sie Schwierigkeiten haben, irgendwie die Leute alle zu kriegen, also wo es nicht, wo es keinen Normalbetrieb gibt, da gibt es irgendwie eine anteilige Verlängerung. Oder irgendwie so wird es halt auch geregelt werden. Also es ist nicht so, als ob wir jetzt total betrogen werden würden mit dieser Jahreskarte. Ja. So. Da fällt mir jetzt keine Überleitung zu ein. Du magst doch bestimmt 80er Jahre und Synthwave-Musik und grelle Neonfarben, oder?
Unglaublich, ja.
Das habe ich mir gedacht. Deswegen habe ich für dich extra Red angespielt. Das ist ein Spiel von Double Fine. Double Fine kennen wir vielleicht von irgendwelchen Adventures. Die haben so eins gemacht mit so zwei, mit so einem Jungen und so einem Mädchen. Ich habe den Namen vergessen. Ist egal. Das ist eine relativ bekannte Spielemachfirma. Und die haben ein Spiel namens Red gemacht. Und Red ist ein Roguelike.
Oh.
Roguelikes sind mir völlig neu. Ich habe das zum ersten Mal bei diesem Spiel gesehen.
Ah, aber bei Arne. Vor 2 Folgen haben wir drüber gesprochen. Wer? Als ich über Enter the Gungeon habe ich dir erklärt, was ein Roguelike ist.
Ja, nein, ich meine, ich habe noch nie eines wirklich gespielt von denen.
Ah, okay.
Glaube ich jedenfalls. Also ne, ich wüsste jedenfalls nicht, was. Dieses ist ein Spiel 3D-Action. Also man sieht eine Figur von oben und prügelt dann auf Mutanten ein. Es gibt so eine Hub-Welt, wo man startet und dann kann man eben in das Brachland. Und da gibt's dann 7 Level, glaube ich, insgesamt. Also 3 Welten mit je 2 Leveln und 1 Endlevel. Und da prügelt man sich dann halt durch Monster. Und das Schöne an diesem Spiel ist, man spielt irgendwie so ein jugendliches Kind, jungen Mädchen, kann man sich aussuchen. Die werden verheizt. Das heißt, grundsätzlich endet jedes Spiel damit, dass man stirbt. Aber die werden dann auch neu generiert aus irgendwelchen technisch merkwürdigen Gründen. Und während man das spielt, haut man halt Monster kaputt und zerschlägt irgendwelche Gegenstände, so Baumstämme und alte Autos und so, die da rumliegen. Das spielt halt aus so einer Pseudo-80er-Jahre-Welt und findet dann Kram. Und wenn man genügend Monster kaputt gehauen hat, dann mutiert man. Und das ist ziemlich geil, weil da passieren halt variantenreiche Änderungen am Gameplay. Beispielsweise gibt es eine Mutation, da wird der linke Arm zu einem Bumerang und dann hat man plötzlich eine Fernkampfwaffe, wo man vorher nur einen Baseballschläger hatte und mit Sprungtritten seine Gegner malträtieren konnte. Und es gibt auch völlig andere Mutationen und man kriegt halt alle paar Erfahrungspunkte eins. Also es gibt oben am Bildschirm so eine Mutationsleiste und wenn die voll ist, gibt es halt eine neue. Und da gibt es echt spannendes Zeug. Man kann zum Beispiel irgendwie sich Flügel wachsen lassen. Also nee, darf man sich natürlich nicht aussuchen, das ist immer zufällig. Da wachsen einem dann Flügel und dann kann man sich eine Weile in der Luft halten. Oder man macht einen Doppelsprung. Oder man kann eine Giftwolke ausstoßen. Oder es gibt auch passive Mutationen. Man kann durch die vielen Objekte im Spiel durchsehen und sieht, welche Items da drin zu finden sind. Oder es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten. Und das Spiel ist eine Weile lang witzig. Ich war überrascht von der Art, wie sich so ein Roguelike spielt. Du spielst es nämlich und dann stirbst du und dann ist es vorbei. So, und dann fängst du von ganz vorne wieder an. in diesem Spiel gibt es tatsächlich so ein paar Dinge, die sich mitnehmen lassen. Ich würde es trotzdem nicht als Roguelite bezeichnen, weil das eigentliche Spiel ist immer das gleiche. Du kannst zum Beispiel Kassetten finden und Disketten. Mit Disketten kannst du verschiedene Kisten aufschließen, die da in der Welt rumliegen, und dann sind da Sachen drin. Das ist nur für den tatsächlichen aktuellen Lauf wichtig. Mit den Kassetten hingegen, die kannst du auch wieder mit in die Hub-Welt nehmen, wenn das Level vorbei ist und du irgendwie den Endboss besiegt hast und dann wieder raus kannst. Und dann kannst du die da in dein Bankschließfach tun und dann kannst du die da sammeln und kannst sie dann später auch in Läden benutzen. Und dadurch kannst du dir dann für bestimmte Runs, wenn du gerade das Gefühl hast, es läuft sehr gut, oder du brauchst irgendwie noch einen Lebensauffrischungstrank oder so und du findest zufällig gerade einen Laden, dann kannst du dir den da halt kaufen und dann kannst du dafür deine angesparten Kassetten eben nehmen. So, das ist der Aspekt, der das so ein bisschen nicht roguelike macht. Also es ist nicht immer das gleiche sowieso nicht. Die Level sind sowieso alle zufallsgeneriert und die Mutationen eben auch und die Gegner auch. Ne, die Gegner eigentlich nicht, die sind immer gleich. Aber auch, es gibt manche Level mit so einer Eigenart, also dass das Level zum Beispiel total dunkel ist und du kaum was sehen kannst. Und es macht tatsächlich eine Weile lang Spaß, wenn man mit diesem Roguelike-Konzept klarkommt, was mir noch nicht so gut gelungen ist, dann vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber letztlich sind die Kämpfe halt relativ öde, weil du nämlich im Grunde immer das Gleiche machst. Also jeder Gegner kann dich umbringen, wenn du nicht aufpasst, aber die Gegner sind auch relativ leicht zu durchschauen. Du musst halt immer so ein bisschen aufpassen, dass du deren Angriffen ausweichst. Was weiß ich, wenn das so ein... Es gibt zum Beispiel so Blobs, die einfach mit Feuerbällen schießen. Da weißt du, okay, der macht jetzt diese Bewegung, dann schießt er gleich einen Feuerball, dann muss halt ausweichen. Es gibt so eine Ausweichentaste dafür. Und das ist aber relativ öde, weil es halt immer die gleichen Gegner sind. Also in den ersten Leveln sowieso. Natürlich, wenn du weiterkommst, kommen auch später andere Gegner dazu. Aber die ersten Level sind halt die du jedes Mal spielen musst. Und da gibt's für meinen Geschmack zu wenig Abwechslung bei.
Es gibt auch keine Abkürzung. Also bei Enter the Gungeon kann man halt irgendwann Abkürzungen freischalten. Da muss man auch eine ganze Menge verarbeiten, um die freizuschalten. Aber dann kann man irgendwann gleich ins zweite Level gehen.
Das habe ich tatsächlich noch nicht gefunden. Ich habe das, ich habe die ersten drei Level gesehen, das heißt die erste Welt durch, und bin im zweiten Level gelandet. In der zweiten Welt, ersten Level, habe ich bislang nicht gefunden. Und das Witzige ist, es gibt eine Tür in dieser Hub-Welt, gibt es eine Tür tatsächlich, die so aussieht, als könnte man damit irgendwas anderes werden. Aber da gibt es einfach nichts zu holen. Ich habe im Internet mich schlau gemacht und nachgelesen, und auch Leute, die das Spiel 200 Stunden gespielt haben und alles freigeschaltet haben, was sie finden konnten, haben keinen Weg durch diese Tür gefunden. Also das wirkt ein bisschen so, als sei das Spiel einfach unfertig an der Stelle. Mhm. Oder als hätte es geplante irgendwelche Updates gegeben, die dann halt nie kamen.
Das ist jetzt ungefähr ein Jahr alt, das Spiel, ne?
Ja, ungefähr. Das ist im letzten August, September oder so rausgekommen. Da kommt jetzt auch die Woche ein Test von mir auf dem NMAC. Deswegen habe ich das auch so intensiv gespielt. Ich versuche momentan jede Woche einen NMAC-Test zu schreiben.
Oh, sehr cool, sehr cool, sehr cool. Ja.
Ja.
Ich finde, es hört sich sehr interessant an. Ich würde mir das gerne mal angucken. Kostet $20 im Nintendo Shop.
Genau, das gibt's. Es gab's, glaube ich, auch schon mal im Sale, und dann ist es irgendwie 15 Euro günstig oder so. Dafür kann man das schon mal mitnehmen. Also es macht eine Weile lang Spaß. Gerade die Musik ist sehr cool, die gibt's auch nirgendwo anders. Es gibt keinen Soundtrack dazu, irgendwo in diesem Internet zu finden oder zu kaufen. Und der Stil ist halt schon ziemlich cool gemacht. Und es lässt sich eben auch ganz gut spielen auf der Switch. Also wer auf Roguelikes steht, für den ist es sicher witzig. Gameplay, wie gesagt, macht eine Weile lang Spaß. Also in Punkten ist es vielleicht 7/10.
Gibt es auch für andere Systeme, also PlayStation 4 und Xbox wahrscheinlich.
Genau, das gibt es auch für PS4, Windows. Da bin ich mir sicher. Bei den anderen weiß ich es nicht so genau. Wenn es das auf Steam gibt, dann kostet das wahrscheinlich übermorgen nur noch einen halben Euro. Aber ansonsten ist die Switch-Version auch voll okay.
Hat bei Steam 9/10 Sternen. Also ist bei Leuten, die diese Spiele absichtlich sich kaufen, vielleicht auch ein bisschen beliebter als Leute, die nicht so viel Roguelike spielen.
Das kann sein. Ich habe das Spiel halt vor allen Dingen deswegen testen wollen, weil das Setting mir gefallen hat.
Metacritics hat 68.
Ja, die sind immer ein bisschen krasser in ihren negativen Wertungen als ich.
Ja, und aber das ist kann auch damit zusammenhängen, dass es halt wirklich sehr geteilt ist. Also, dass Leute, die es halt sehr gut finden, geben denen halt, also die halt viel Roguelikes spielen, geben denen vielleicht 9 Punkte. Leute, die halt da es gar nicht abkönnen, geben denen irgendwie 2. Und jemand wie du, der halt es zwar mag, aber jetzt nicht hundertprozentig, der gibt halt einen Mittelwert. Und ja. Dann kommt natürlich auch, kann da auch eine schlechte Wertung zustande kommen.
Ja.
Die genau. Vielleicht für Leute, die diese Spielart sehr gerne mögen, absolut ungerechtfertigt dargestellt ist.
Ja.
Komm nicht mehr aus dem Satz raus. Hilfe.
Vielleicht ja. Sollte ich einfach überleiten zum nächsten Thema. Ich habe nämlich noch was gespielt. Ein Spiel, was lange Zeit jetzt extrem schwer zu kriegen war. Nämlich Ring Fit Adventure. Nochmal. Ring Fit Adventure. Das ist ein Überraschungs-Fitness-Sport-Titel gewesen. Kam im letzten September, Oktober irgendwie raus. Und kostet regulär 80 Euro und war jetzt lange Zeit einfach total ausverkauft, weil der Erfolg von diesem Spiel in Nintendo überrascht hat. Das ist ein Nintendo-Titel. Und weil Corona die ganzen Fabriken lahmgelegt hat und deswegen konnten sie das nicht nachproduzieren, als sie eigentlich wollten. Und deswegen sind die Preise von diesem Spiel so auf 150, 200 Euro hochgegangen. Was wahnsinnig krass war. Und ich hab damals irgendwie einen Sale gesehen, dachte mir, naja, komm, 65 Euro ist noch zu teuer für so ein Fitness-Ding. Ich habe es jetzt gebraucht gekauft von einem Bekannten für 55 Euro und es ist einfach total geil. Also ich habe da jetzt 3 Tage gespielt, also 3 Sessions gemacht. Und was ist es überhaupt? Du hast einen Ring. Da ist
Fingerring?
Nee, einen großen Ring.
Hula-Hoop-Ring.
Nee, so groß auch nicht. Der hat so, ich würde schätzen, 40 Zentimeter Durchmesser vielleicht.
Okay.
Also wenn du das Spiel im Laden siehst, die Packung ist riesengroß.
In diesem 150 Ring, Euro gebraucht.
Genau. Also jetzt gerade gibt es das wieder so ein bisschen, also manche Läden haben halt neue Lieferungen gekriegt, die sie jetzt kriegen. Amazon hat heute Morgen gerade das gehabt. Aber es ist dann halt auch relativ schnell wieder ausverkauft, weil momentan alle Leute zu Hause rumhängen und gerne Sport machen möchten. Und dieses Ding ist halt die Kombination von Sport und Spiel, die mir bislang immer gefehlt hat, weil also du steckst halt in diesen Ring oben deinen Joy-Con rein, dann hast du noch eine Beinschlaufe für ein Bein und da steckst du auch einen Joy-Con rein und dann fängst du dieses Spiel an. Und das Spiel ist quasi, du läufst diesen Ring haltend auf der Stelle durch eine Welt und musst zwischendurch immer mal anhalten, um mit dem Ring verschiedene Fitnessübungen zu machen, um Gegner zu bekämpfen. Und das ist halt, zum einen ist es ein Fitnessspiel und zum einen ist es eine Fitnessgeschichte und zum anderen ist es eben ein Spiel, wo du auch Erfahrungspunkte kriegst und dich dann verbesserst in deinen Werten, die natürlich letztlich völliger Quatsch sind, weil wenn du fitter bist, wirst du halt fitter und die Werte im Spiel sind dann nicht mehr so wichtig. Aber es gibt halt diesen Spielaspekt, dann gibt es eine Story. Du kannst später auch irgendwie mit dem Geld, was du zwischendurch einsammelst, kannst du dir verschiedene neue Klamotten kaufen und Tränke und so. Und es hat auch so einen Rollenspielaspekt. Und das ist halt der Teil, der mich an diesem Ding gereizt hat. Ich wollte das schon immer haben und bin sehr froh, dass ich das jetzt seit 3 Tagen habe. Und habe das auch tatsächlich bis auf gestern, wo ich im Heidepark war, da hatte ich keine Zeit. Aber heute Morgen habe ich auch schon eine Runde damit gespielt. Und es ist einfach total schön, weil das eben mich motiviert, mich zu bewegen, weil ich möchte gerne dieses Spiel weiterspielen. Das ist irgendwie nett und bunt und es gibt so einen total bekloppten Muskelprotz-Drachen als Gegner. Und das ist eine schöne Sache. Und wenn ihr das Spiel für irgendwann mal für, ich sag mal, unter 70 Euro, würde ich das sofort mitnehmen an eurer Stelle, weil das sich einfach lohnt, weil das motiviert. Und wenn ihr fit werden wollt, ist es sowieso eine gute Idee, irgendwas Motivierendes zu machen. Und dieses Spiel hat es bei mir halt bislang geschafft. Ich bin gespannt, wie das in einem halben Jahr aussieht, ob ich das dann immer noch spiele. Angeblich bietet das Spiel genügend Spielzeit, dass man damit 3 Monate lang jeden Tag 30 Minuten spielen kann. Aber das war der erste Trailer, der das gesagt hat, es gab auch ein Update, dass man damit irgendwelche Musikstücke nachtanzen kann. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Cooles Ding, würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen.
Cool, ja. Kann ich vielleicht meine Frau mal dazu bewegen, weil die spielt immer nur Tetris und ich muss sie ein bisschen mehr an Spiele bringen.
Ja, das ist vielleicht tatsächlich eine Idee. Wenn die Spaß an Fitness hat, dann ist es vielleicht sinnvoll, sie auf diese Weise zu spielen zu bringen. Ansonsten Ich habe noch einen Film geguckt, Shazam heißt der. Der.
Mhm, kenne ich.
Ich mag Zachary Levi.
Langer Zeit mal gesehen, weil der.
Den Hauptdarsteller aus Chuck. Den fand ich ganz cool. Der hat mich dann letztlich auch bewogen, diesen Film mal anzuschmeißen. Die erste halbe Stunde fand ich ein bisschen blöd, weil da werden irgendwie nur Asympathen dargestellt. Also auch die Hauptfigur, der Shazam-Typ selber, der heißt irgendwie Beppo oder Billy oder so, ist am Anfang einfach keine sympathische Figur, ist irgendwie ein Waisenkind und sucht seine Eltern und so und benimmt sich dabei einfach nicht gut. Und der ganze Film wird dann am Schluss so ein bisschen albern und so ein bisschen lustiger. Der Anfang war ein bisschen anstrengend, fand ich. Aber insgesamt fand ich den Film, kann man sich schon mal ganz gut angucken. Ist halt relativ.
Es ist ein Superheldenfilm.
Genau.
Ne? Also
habe ich gar nicht erzählt.
DC
ja,
was ist das Superheldenfilm? Und tatsächlich. Genau, ein Superheldenfilm von DC. Die auch Batman und Superman gemacht haben und tatsächlich ist es endlich mal ein guter Superheldenfilm. Also der ist ganz gut gemacht, ganz lustig. Jetzt nichts Großartiges, aber okay, ne?
Mhm. Genau.
Ja. Ich weiß nicht mehr, wann ich den gesehen habe, aber der war ganz okay. Also ist halt auch ein humorvoller Superheldenfilm.
Ja. Und weil es eben ein DC-Film ist, kommen halt auch Batman und Superman und so drin vor und werden namentlich erwähnt und also als Actionfiguren und so. Das finde ich ganz cool.
Ja. Ja, wir haben ja mit Raumfahrt heute angefangen, diese Folge. Und wir können sie mal mit Raumfahrt auch beenden. Und zwar tatsächlich vor irgendwie 2-3 Tagen, also am 29. Mai, wurde eine neue Serie veröffentlicht bei Netflix. Und sie heißt Space Force. Space Force kennt man daher, das ist das, was Donald Trump als vierte Militärgruppe aufmachen möchte, neben der Air Force, der Marine und dem Heer in den USA. Die sollen jetzt auch im Weltall kämpfen. Und diese Serie geht halt darum, dass sie gegründet wird und es gibt da jetzt auch hier, oder gegründet wurde, und es gibt da einen Typen, der das Ganze übernimmt, Luftfahrt-Offizier ist und fliegen kann und sowas, aber der hat von Wissenschaft und von Raumfahrt keine Ahnung hat. Mhm. Und der soll jetzt die Space Force leiten. Und das ist eine Comedy-Serie. Sie ist nicht wissenschaftlich akkurat. Da passieren viele Dinge, wo man denkt, das passiert so nicht. Zum Beispiel, also die Satelliten, die sie da haben, sind viel zu groß für echte Satelliten. Und total bekloppt gemacht, aber darum geht es auch nicht. Es geht halt eigentlich, sie machen halt sehr viel lustig über Donald Trump. In der ersten Folge, also ohne Donald Trump beim Namen zu nennen, sagen sie, ja, hier, wir machen jetzt die Space Force, wir machen Boots on the Moon. Der White House hat zwar getwittert, Boobs on the Moon, aber wir glauben, dass es ein Spelling Mistake ist. Und so, also die machen sich sehr, sehr lustig über, also indirekt so ein bisschen lustig über Donald Trump, ohne ihn beim Namen zu nennen, und haben halt so eine Comedy-Space-Serie gemacht, die ich fand sie sehr, sehr lustig. Also,
klingt auf jeden Fall gut. Steve Carell kann man sich sowieso immer angucken eigentlich, der ist sehr gut.
Genau, das ist der von The Office.
Ja.
Ja. Ja.
Und der aus Morning Show.
Ja, habe ich nicht gesehen.
Sehr gute Serie. Also wenn ihr Apple TV Plus habt, Morning Show gucken.
Mit Jennifer Aniston. Ne? Ja. Ja. Genau, also das ist so eine kleine Empfehlung für die Leute, die Netflix haben, Space Force, und so ein bisschen gerade im Space Fieber sind, aber auch sich über Donald Trump lustig machen wollen. Das kann man sich gerne mal angucken. Aber erwartet jetzt nicht so hochqualitativ Hochwertiges, sondern einfach so eine nette, lustige Unterhaltung, die man mal gucken kann.
Genau.
Ja, und das war's, glaube ich, für diese Woche.
Jo.
Ja.
Danke fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder und tschüss.
Tschüss. Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf compendion.net.
Dirty Minutes Left.